Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, den 3. Juni 2024. Die Birkenstock-Konferenz droht für die Schweiz zum Fiasko und für den Bundesrat zu einer Art politischem Waterloo zu werden, zu einer Farce, die immer mehr Länder dazu veranlasst, nicht teilzunehmen. Es mehren sich da die Absagen und auch die skurrilen, um nicht zu sagen befremdlichen Nachrichten. Mein Kollege Christoph Mörgeli hat in der Weltwoche veröffentlicht, ich zitiere, wer es bislang nicht glauben wollte, hat es jetzt offiziell. Die staatsnahe ukrainska Pravda hielt am Sonntag folgende vielsagende Nachricht fest. Ich zitiere aus der ukrainska Pravda. Präsident Volodymyr Zelensky hat gesagt, die Ukraine habe bislang von 106 Staaten Zusagen für deren Teilnahme am Friedensgipfel vom 15. Juni in der Schweiz erhalten, aber Russland versucht, den Anlass zu stören. Zitat Ende. Interessant an dieser offiziösen Aussage ist, dass die Ukraine nun also sich selber da zum Gastgeber aufspielt, selber die Zusagen und Absagen sammelt, während die Schweiz in den Augen offensichtlich des ukrainischen Präsidenten da als zur Verfügungsteller und Zahlmeister sich darbietet. Also das lässt schon sehr tief blicken. Und gestern in den Abendnachrichten im Schweizer Fernsehen hat man auch den Auftritt Zelenskys in Singapur gesehen und die Art und Weise, wie sich da dieser Staatenlenker präsentiert hat. Bei allem Verständnis für die verzweifelte Lage seines Landes in diesem Krieg, an dem allerdings dieses Land und seine Regierungen auch nicht unschuldig ist, bei allem Verständnis dafür kann man nur den Kopf schütteln, wie dieser Präsident sich da gebärdet. Ich habe mir gedacht, gibt es denn da niemanden in seinem Umfeld, der ihn vor sich selber schützt? Denn wie der da ausgeteilt hat, zum Beispiel gegen den Gastgeber Singapur oder gegen China, einfach weil die nicht mitmachen bei dieser windschief aufgegleisten Konferenz, das geht einfach nicht. Und dass sich die Schweiz da sozusagen in Nibelungentreue, in sklavischer Verbundenheit, um es jetzt nur leicht überspitzt zu formulieren, dass die Schweiz da mitmacht, das gereicht ihr sicherlich nicht zum Vorteil. Der Weltwoche liegen, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, die Entwürfe zu den Schlusskommuniqués der Konferenz bereits vor. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, dass man solche Konferenzen eigentlich schon im Voraus mit einem Kommuniqué lanciert. Es gibt zwei Varianten, zumindest sind mir zwei Varianten bekannt. Die erste ist als Friedensvertragsentwurf komplett untauglich. Sie scheint mir auch die Realitäten, die militärischen Realitäten komplett auszublenden. Also der erste Entwurf liest sich, als ob die Ukraine die Russen militärisch zur Kapitulation gezwungen habe. Und es verwundert nicht, dass dieser erste Entwurf dann nun abgeschwächt, abgemildert wurde zu einem zweiten Entwurf, der sich da etwas vager äußert, aber das Ganze atmet natürlich den Geist der Einseitigkeit und das geht nicht. Ich meine, das geht doch nicht, dass die Schweiz eine Konferenz veranstaltet, bei der nur eine Partei in einem Krieg mitmacht. Das hat es gar nie gegeben und das ist auch eine Tragödie letztlich oder beziehungsweise ein Sinnbild für den Zerfall der Neutralität in diesem Land, denn gerade die Schweiz war sehr wichtig als Ausrichter von Gipfeltreffen. Früher erinnern wir uns, Reagan, Gorbatschow, andere Spitzengespräche, es gab Asiengipfel, es gab die Vietnamkonferenz vor 70 Jahren, eben weil die Schweiz damals auch ihrem Ansehen nach neutral war. Und die Medien haben hier einen ganz großen Anteil bei dieser Ausrenkung der Neutralität. Die haben sich komplett verrannt, allem voran auch die meinungsstarken und meinungsbildenden Medien in der Schweiz, zum Beispiel eine Neue Zürcher Zeitung, ein Tagesanzeiger oder ein Schweizer Fernsehen, die von Beginn weg auf diese Neutralität gefeuert haben und unsere geländegängigen Politiker in Bern, die sich da immer etwas versuchen, der medialen Druck- und Gefühlskulisse anzupassen, diese Politiker, wenig verwunderlich, auch kein Lobes- und Ruhmeszeichen, aber wenig verwunderlich, haben natürlich diese Stimmung da mitgemacht. Ich kann mich gut erinnern, ich meine, die Weltwoche hat von Anfang an für die Beibehaltung der Neutralität plädiert und dann wirst du heruntergestampft, als seist du da ein Landesverräter, der Putin-Versteher. Es ist eben diese Dummheit, diese Blödheit, denn es geht hier doch um etwas ganz anderes. Der Neutrale ist eben weder für die Ukraine, noch gegen die Ukraine, noch für Russland, noch gegen Russland. Und das ist die neutrale Position und deshalb ist der Neutrale auch immer unter Beschuss. Aber dann musst du es eben aushalten. Da brauchst du ein Rückgrat, das nicht aus viele weichem Gummimaterial letztlich beschaffen ist. Da musst du halt stehen bleiben, da musst du halt stehen bleiben können. Das ist hier der entscheidende Punkt. Birkenstock, Schweiz gerät ins Kreuzfeuer der Diplomatie. Das ist eine Meldung bereits vom Wochenende. Wenn ich da etwas in die Zeitungen hineinblicke, da sehe ich, wie das doch auch in journalistischen Kreisen sich allmählich eine gewisse Skepsis verbreitet. Was allerdings komplett fehlt in den Schweizer Medien, auch in den deutschen Medien, ist ein Problembewusstsein dieser jüngsten Eskalationen des Ukraine-Kriegs. In der NZZ am Sonntag lese ich Putins großer Atombluff. Putins großer Atombluff. Es ist von einer nachgerade atemberaubenden Gefährlichkeit und Fahrlässigkeit, wie hier von medialer Seite diese realen Eskalationsgefahren ausgeblendet werden. Schauen wir uns an, was am Freitag passiert ist. Die Amerikaner und dann auch die Deutschen haben gesagt, dass die Regierung in Kiew mit westlichen Waffen Ziele in Russland angreifen darf. Das haben die Ukrainer zwar jetzt schon gemacht, bei der Stadt Belgorod, bei Kharkiv, ohne militärische Erfolge. Ich habe ein Interview geführt, das demnächst ausgestrahlt wird mit dem früheren NATO-General Harald Kujat, der hier ganz klar festhält, dass die Ukraine auch mit dieser Maßnahme nicht in die Lage versetzt wird, also dass sie russische Ziele angreifen können, strategisch oder militärisch die Oberhand zurückzugewinnen. Das wird nicht passieren. Die Gefahr allerdings besteht darin, dass eben Zelensky, und das ist letztlich natürlich der Strohhalm, nachdem er greift, dass Zelensky ein großes Interesse hat, diesen Krieg eskalieren zu lassen, diesen Krieg sozusagen durch eben Provokationsschläge in Russland, Russland wiederum zu verleiten zu einer heftigen Gegenreaktion und so dann eben die NATO in diesen Krieg mit Bodentruppen hineinlocken könnte. Das ist die Befürchtung, die von vielen geäußert wird, auch von Harald Kujat. Ich habe sie auch. Und wenn ich dann dagegen schneide, die kollektive, die geballte Sorglosigkeit, die ostentative, fast trotzige Sorglosigkeit der Medien, nicht zuletzt einer Neuen Zürcher Zeitung, dann hat man hier schon den Eindruck, dass eben die Medien auch ganz tief verstrickt sind, Kriegspartei sind und deshalb kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Schweiz überschätzt sich, die Ukraine-Friedenskonferenz dürfte für die Galerie bleiben, die Hoffnung auf eine Vermittlung ist symptomatisch, die Schweiz tut sich schwer, in einer veränderten Welt ihre Rolle zu finden. Da musste ich schmunzeln bei dieser Schlagzeile heute Morgen in der NZZ. Vielleicht hat auch die NZZ ein bisschen Mühe, sich in einer veränderten Welt zurechtzufinden mit ihren atemberaubenden Kehrtwendungen. Die Neutralität, die wird ja jetzt seit Jahren sturmreif geschossen, da bei den Kollegen. Am Wochenende haben wir noch einen Leitartikel des Chefs gelesen, der jetzt den Begriff Populismus abschaffen möchte, nachdem die NZZ diesen Begriff in die Schweizer Politdiskussion eingeführt hat. Vor vielen, vielen Jahren hat der damalige Chef Hugo Büttler mit Blick auf den Politiker Christoph Blocher das Wort Rechtspopulist hier zur allgemeinen Verwunderung, damals war das noch nicht so geläufig, eingeführt. Jetzt distanziert sich die NZZ davon, sie, die doch jahrelang hier immer wieder auch die Abgrenzung gewagt hat, aber jetzt ja, offensichtlich haben eben die Zeiten sich verändert und man versucht sich da anzupassen, aber es ist nicht die Konferenz, um wieder zu diesem Beispiel zurückzukommen, die da speziell Mühe bekundet. Natürlich bekundet die Schweiz Mühe, beziehungsweise die politische Schweiz, sich hier zu positionieren, aber vor allem sind es eben die Zeitungen, die Medien, die diese Neutralität viel zu schnell fallen gelassen haben. Eng wird es auch, und das ist keine schlechte Nachricht aus meiner Sicht, eng wird es auch für Viola Amherd, die Bundespräsidentin, die mit ihrem Deal, mit ihrem 15-Milliarden-Deal, einerseits Aufrüstung der Schweizer Armee, andererseits Ukraine-Hilfe, also die Verknüpfung zweier Anliegen, die per se nichts miteinander zu tun haben. Damit scheint sie auf Grund zu laufen. Auch die Mittepartei scheint ihr da von der Fahne zu gehen, was wiederum die NZZ in ihrer Morgenausgabe dazu bringt, von einer eigentlichen Macht der Mitte zu sprechen. Der Sonderbund, ja, wieder interessant, wie diese Mitte-Machiavellis im Ständerat da zu einem ganz relevanten Machtfaktor hochgedeutet werden. Im Grunde ist das eine ganz einfache Strategie, die von diesen Ständeräten da angewendet wird. Sie schauen einfach immer ungefähr, wo sind die Mehrheitsverhältnisse und schlagen sich dann je nachdem auf diese oder jene Seite, das Zünglein an der Waage. Was allerdings dazu führt, dass natürlich die Partei selber in ihrem Profil Mitte eben immer unfassbarer wird. Aber das Entscheidende, dass dieser Deal, dieser 15-Milliarden-Deal, augenscheinlich nicht sich durchsetzen wird. Ein Jahreslohn zum Abschied, Bundesrat zahlt Fedbol-Chefin Abgangsentschädigung, der Grund ist unklar, der Zeitpunkt brisant. Das hat für mich einen skandalösen Coup, einen sehr unerfreulichen Beigeschmack, denn die Fedbol-Chefin Nicoletta della Valle, die nun nach meinem Dafürhalten nicht aufgefallen ist durch gigantische Erfolge. Sie geht nun anscheinend im Frieden, trotzdem bekommt sie 340.000 Franken Abgangsentschädigung. Da muss man sich das einmal vorstellen. Als Chefbeamter hast du ohnehin einen krisensicheren Job, einen sicheren Lohn, sehr gute Sozialleistungen, tolle Pension und jetzt bekommst du auch noch 340.000 Franken nachgeworfen, obwohl du angeblich im Frieden gehst. Das Ganze wurde zuerst geheim gehalten, man hat sogar abgestritten durch Bundesrat Jans, nun kommt es als Licht. Dann haben sie auch wieder typisch dieses Problem dieser Blender und Fassadenpolitiker, die es allen recht machen wollen. Sie können gar nicht ehrlich und klar sprechen, sie merken es vermutlich gar nicht, sie realisieren es gar nicht, wie sie flunkern und vertuschen. Jetzt kommt es ans Licht. Das ist das einzig Positive. Da wird man sicherlich noch nachzuforschen und nachzugraben haben, was da los ist. Viele Bürgerliche sehen es jetzt anders. Zweiter Anlauf der Konzernverantwortungsinitiative. Die EU hat beschlossen, dass Firmen auf der ganzen Welt Standards bei Menschenrechten und Umwelt einhalten müssen. Das lanciert die Debatte in der Schweiz neu. Prominente Bürgerliche haben ihre Meinung geändert, wie etwa Lorenz Hess oder die aus dem Nationalrat zurückgetretene Doris Fiala. Ich bin gegen diese Konzernverantwortungsinitiative immer gewesen, weil sie im Grunde eine Art Moral- und Rechtsimperialismus betreibt aus der Schweiz heraus. Unsere Rechtsvorstellungen, unsere Moralvorstellungen werden da eins zu eins auf andere Länder übertragen und die Konzerne werden da in eine Haftung hineingebracht, die natürlich für Anwälte, vor allem linke Anwälte, antikapitalistische oder antimarktwirtschaftliche, linke Anwälte, durch eine Goldgrube darstellt, weil du findest vermutlich bei diesen gigantischen Lieferketten weltweit immer auch irgendeinen Fehlbaren, irgendjemanden, der gegen eine Regel bei uns verstößt. Und ich habe ein komplett anderes Rechtsverständnis als diese Leute. Ich sage, es gibt nicht nur einen Rechtsstaat und ein Rechtssystem, sondern es gibt unterschiedliche Länder und man hat sich an die Rechts- und Moralgepflogenheiten dieser Länder zu halten, wenn man in diesen Ländern ist. Natürlich hat eine Firma auch den Druck von den Kunden, von ihren Aktionären, jetzt nicht unbedingt mit den größten Schurken zusammenzuarbeiten, selbstverständlich, aber im Rahmen einer gewissen Toleranz muss eben möglich sein, dass man auch mit Ländern zusammenarbeitet, die nicht rechtlich, moralisch, wie auch immer man das nennen will, will das gar nicht bewerten, die einfach anders sind. Und diese Konzernverantwortungsinitiative ist Ausdruck dieses tyrannischen Woke-Zeitgeist, der alles sozusagen aus der gegenwärtigen Sicht und den gegenwärtigen moralischen Maßstäben heraus beurteilt und rechtlichen Maßstäben, die einem bestimmten Land vorherrscht. Das ist auch geschichtsblind, das ist ahistorisch. Der Fachbegriff hier lautet Präsentismus von Präsens, von der Gegenwart. Eine rabiate, eine militante Gegenwärtigkeit, die alles verabsolutiert, was in einem Land gilt. Und es ist interessant, dass das gleiche Irrdenken, das jetzt da offensichtlich auch auf die Bürgerlichen übergreift mit dieser Konzernverantwortungsinitiative, das gleiche sehe ich da bei den Kreisen jetzt in einem ganz anderen Themengebiet, bei der UNRWA. Das ist diese Flüchtlingsorganisation zugunsten der Palästinenser. Da arbeiten 30.000 Leute mit. Und da soll nun also der Chef, Herr Lazzarini, soll bei jeder Verfehlung, die irgendwo bei 30.000, wenn da ein Übersympathisant, jetzt mal der Palästinenser oder ein Israel-Gegner oder womöglich Israel-Hasser auch dabei ist, soll man die da gewissermaßen integral zur Rechenschaft ziehen. Das ist gefährlich. Also hier argumentieren die Rechten genauso wie die Linke mit der Konzernverantwortungsinitiative Zero Tolerance, keine Toleranz, wenn irgendwo an einer Lieferkette, wenn man so will, einer Lieferkette jetzt dieser Flüchtlingsorganisation irgendwo ein faules Ei ist, dann wird hier die ganze Organisation in Misskredit gebracht, so wie es die Linken bei den Konzernen machen möchten. Und da muss man aufpassen, dass die Rechten, die Bürgerlichen nicht auch dem gleichen Woke Zeitgeist verfallen, den sie bei den anderen anprangern. Als mich ein Tankwart wegen Franz Kafka ignorierte, heute ist der 100. Todestag des deutschen Autors Franz Kafka, Adolf Muschk, fällt dazu eine Anekdote ein, eine schöne Geschichte im Tagesanzeiger durch den Schweizer Schriftsteller, der soeben 90 Jahre alt geworden ist. Also auch einen großen Zeitraum inzwischen überblickt. Franz Kafka, heute sein 100. Todestag, einer der ganz großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Das ist natürlich ein Klischee, das zu sagen. Aber Franz Kafka ist in der heutigen Zeit von einer geradezu unheimlichen Aktualität, weil er zum Beispiel mit diesem Wahnsinnsbuch «Der Prozess» die Absurdität vor Augen geführt hat, die einem Menschen begegnen kann, wenn er den anonymen Apparaten der Macht sich gegenüber sieht. Man weiß gar nicht, warum man vor Gericht steht. Man steht vor Gericht, man ist komplett überfordert, überrollt von diesen gigantischen bürokratischen Organismus, vom stählernen Gehäuse der Moderne, wie es damals auch in einer berühmten Formulierung gelautet hatte. Und das natürlich ist eine Erfahrung, die viele machen, vor allem auch Unternehmer, aber nicht nur Unternehmer, dass es kafkaesk zu und her geht, vor allem auch mit Blick jetzt auf die geopolitischen Kampfzonen, darüber dann mehr in der internationalen Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das war's fürs Erste von Weltwoche Daily Schweiz. Aber bleiben Sie dran, jetzt dann gleich das internationale Geschehen hier im Blick, auch die aufwühlenden Vorgänge in Deutschland, Stichwort Messerattacke in Mannheim und deren mediale Bearbeitung bzw. Nicht-Bearbeitung. Wir sehen uns.